Ich möchte auch alle ganz herzlich begrüßen zu diesem Sonntagsgottesdienst und wir möchten uns jetzt auch dem Wort Gottes zuwenden und gemeinsam den Hebräerbrief aufschlagen, das Kapitel 13, und wir schließen heute den Hebräerbrief ab und betrachten die Verse 17 bis zum Ende des Kapitels. Das ist die Seite 1368 in unserer Gemeindebibel, in der Schlachterübersetzung. 1368, Hebräer 13, 17 bis 25. Gehorcht euren Führern und fügt euch ihnen, denn sie wachen über eure Seelen, als solche, die einmal Rechenschaft ablegen werden, damit sie das mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn das wäre nicht gut für euch. Betet für uns, denn wir vertrauen darauf, dass wir ein gutes Gewissen haben, da wir in jeder Hinsicht bestrebt sind, einen ehrbaren Lebenswandel zu führen. Umso mehr aber ermahne ich euch, dies zu tun, damit ich euch desto schneller wieder geschenkt werde. Der Gott des Friedens aber, der unseren Herrn Jesus aus den Toten heraufgeführt hat, den großen Hirten der Schafe durch das Blut eines ewigen Bundes, er rüste euch völlig aus zu jedem guten Werk, damit ihr seinen Willen tut, indem er in euch das wirkt, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus. Ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, nehmt das Wort der Ermahnung an. Denn ich habe euch mit wenigen Worten geschrieben. Ihr sollt wissen, dass der Bruder Timotheus freigelassen worden ist. Wenn er bald kommt, will ich euch mit ihm besuchen. Grüßt alle eure Führer und alle Heiligen. Es grüßen euch die von Italien. Die Gnade sei mit euch allen. Amen. Ich möchte auch noch einmal beten. Unser Gott, unser Vater, wir danken dir auch jetzt für die Zeit, die wir zusammen verbringen dürfen, in Gemeinschaft mit deinem Wort. Herr, und wir bitten dich im tiefen Bewusstsein, dass wir nichts alleine vermögen, nicht einmal das Verstehen des Textes, wenn wir nicht erleuchtet werden durch deinen Heiligen Geist. Und deswegen flehen wir um Gnade. Herr, schenk mir Gnade beim Reden und jedem Zuhörer Gnade beim Hören, damit du geehrt wirst. Amen. Als ich ungefähr vor 2,5 Jahren mich dazu entschlossen habe, den Hebräerbrief zu predigen, der Grund oder der Anlass war eigentlich der Vers aus dem 2. Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 18, den ich immer gerne gelesen habe und zitiert habe, wo Petrus sagt oder die Gemeinde auffordert, in der Erkenntnis des Herrn Jesus Christus zu wachsen und in der Gnade. Und ich habe mich immer gefragt, wie kann man eigentlich in der Erkenntnis des Christus wachsen, wenn man eigentlich das Evangelium schon kennt, wenn man die Grundlehren der Schrift kennt, wenn man die Schrift insgesamt schon mal gelesen hat oder viele Male gelesen hat. Und was mich noch mehr überrascht hat damals, war, dass Paulus auch immer wieder in seinen Briefen schreibt, dass er darum ringt, Jesus Christus zu erkennen, wie er von ihm erkannt worden war. Und aus diesem Grund bin ich zu dem Gedanken gekommen, dass um Christus zu erkennen, oder mehr zu erkennen, muss man einfach über Christus in der Schrift lesen. Und gerade damals war der Hebräerbrief für mich sehr, sehr schwierig zu verstehen und ich habe ihn auch nicht so gerne gelesen gehabt. Aber ich wusste, dass dieser Brief sehr viel über Christus sagt. Und als ich vor 2,5 Jahren damals mich entschlossen habe, über den Hebräerbrief zu predigen, habe ich mir einen Vermerk gemacht. Ziel, warum ich diesen Brief predigen möchte. Und ich habe mir dort aufgeschrieben, damit ich in der Erkenntnis Jesu Christi wachse. Und ich danke Gott heute, dass ich nach dieser Zeit sagen kann, dass der Hebräerbrief sehr für mich, mir sehr ans Herz gewachsen ist. Und ich habe diesen Brief lieben gelernt, weil er so viel über Christus spricht. Und ich hoffe und bete, dass diese Predigtreihe über den Hebräerbrief auch für euch in mancherlei Hinsicht eine Ermutigung war, eine Ermahnung oder vielleicht auch ein Wachsen in der Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. In den Versen, die wir heute betrachten, die Predigt habe ich überschrieben mit die letzte Ermahnung des Hebräerbriefes. Der Schreiber sagt hier im Vers 22, Kapitel 13, ich ermahne euch aber, ihr Brüder, nehmt das Wort der Ermahnung an. Der ganze Brief des Hebräers ist nichts anderes als eine Ermahnung. Und der Schreiber sagt hier, denn ich habe euch mit wenigen Worten geschrieben. Wir haben ungefähr 2,5 Jahre, wenn man jetzt nicht jeden Sonntag rechnet, an diesem Brief verbracht. Ich glaube, man kann noch viel länger in diesem Brief verweilen. Aber wenn man diesen Brief liest, so dauert es ungefähr eine Dreiviertelstunde am Stück. Und der Schreiber sagt hier, mit wenigen Worten habe ich euch geschrieben. Und wie viele kostbare Schätze sind doch in diesem Brief verborgen über Christus. Die letzte Ermahnung des Hebräerbriefes. Wir möchten abschließend 2 Punkte in diesem Brief betrachten oder in diesen Versen betrachten. Von Vers 17 bis 19 werden wir betrachten den Punkt, folge deinen Gemeindeleitern. Und abschließend werden wir dann ab Vers 20 bis zum Ende betrachten, wisse, dass Gott der Retter ist. Folge deinen Gemeindeleitern. Der Schreiber sagt hier im Vers 17, gehorcht euren Führern und fügt euch ihnen. Gehorchen und fügen sind wahrscheinlich so sehr alte Worte, die man heute sehr wenig zu hören bekommt. Selbst in einer Familie, selbst in einer Schule. Man spricht heute sehr wenig über Gehorchen und Fügen. Jeder möchte frei sein, jeder möchte seine eigene Meinung haben, jeder möchte akzeptiert werden und jeder möchte auf seine eigenen Rechte bestehen. Und deswegen gibt es auch heute sehr viele Probleme in Familien, wenn zum Beispiel die Kinder ganz genau wissen, sie haben Rechte. Doch das Wort gehorchen und fügen, es ist ein biblisches Wort. Und diese zwei Ausdrücke, es sind verwandte Ausdrücke. Aber die zeigen zwei Schwerpunkte auf, oder sie betonen zwei Schwerpunkte. Das Gehorchen ist mehr die Handlung. Man befolgt und tut etwas äußerlich. Wenn ich zum Beispiel meinem Sohn sage, bringe mir bitte dieses oder jenes, so steht er auf und geht und tut es. Er handelt. Und sich fügen, das bedeutet mehr die Haltung des Gehorchens zu haben. Manchmal gehorchen unsere Kinder uns aufs Wort, aber sie fügen sich uns nicht. Das heißt, sie tun zwar das, was wir von ihnen verlangen, was wir von ihnen fordern, aber mit ihrer Herzenshaltung sind sie bestrebt, dem zu widerstreben. Und sie möchten am liebsten, sie möchten gar nicht gehorchen. Und sie zeigen es mit einem bösen Gesichtsausdruck. Sie zeigen mit einer Handlung vielleicht, wenn sie aus der Tür oder aus dem Zimmer gehen und die Tür hinter sich zuschlagen. Oder andere Sachen. Sie tun es zwar, was man von ihnen verlangt, aber ihre Haltung ist nicht fügsam. Der Schreiber sagt, gehorcht euren Führern und fügt euch ihnen. Das heißt, handelt und befolgt, folgt euren Gemeindeleitern und schaut auch auf eure Haltung an. dass es nicht nur eine äußerliche Haltung wird. Nun, um welches Gehorsam geht es hier? Der Schreiber erklärt im Hebräerbrief oder legt dar die Lehre über Christus. Das haben wir immer wieder betrachtet. Von den ersten Versen bis zum Ende geht es um die Wahrheit, dass alles durch und in Christus seinen Sinn hat. Er ist derjenige, der spricht. Er ist derjenige, dem wir uns unterwerfen sollen. Und er ist derjenige, der unser Hohepriester ist und der das Opfer in sich selbst dargebracht hat. Er ist Fürsprecher und das Opfer in einem. Und er nach seinem Erlösungswerk in das Allerheiligste, nämlich in den Himmel getreten ist und sich gesetzt hat zu Rechten Gottes des Vaters. Das zeigt der Hebräerbrief. Und nachdem der Schreiber diese Lehre, diese kostbare Lehre des Evangeliums von Jesus Christus darlegt, betont er, dass diese Wahrheit nur durch Glauben ergriffen werden kann. Ein ganzes Kapitel spricht er über Glaubensvorbilder, die schon gestorben sind und die sich im Glauben bewährt haben. Die einen führten ein ruhiges Leben und starben im Glauben, während andere einen Märtyrertod erlitten haben und starben ebenso im Glauben. Alle starben in dem Wissen, dass Gott ist und dass er einen Weg für die Errettung bestimmt hat. Und das ist der Weg Jesus Christus. Sie glaubten an das Evangelium schon im Alten Testament zu jeder Zeit, zu der es Menschen gab. Sie glaubten an das Evangelium. Dabei macht der Schreiber weiterhin deutlich, dass der Vater uns zu diesem Leben erzieht. Das haben wir in Kapitel 12 ausgiebig betrachtet. Der Vater, er züchtigt uns. Es tut uns vielleicht zunächst weh, aber das Ergebnis führt immer zu einer ewigen Freude, nämlich weil wir bewahrt werden im Glauben. Weiter ermahnt uns der Schreiber, das Evangelium von Christus nicht zu vernachlässigen. Das Wissen um das Evangelium versetzt dich in eine sehr verantwortungsvolle Lage. Wenn du das Evangelium kennst, aber dein Leben sich nicht verändert, wird Gott für dich ein verzehrendes Feuer sein. Das macht der Hebräerbriefschreiber deutlich. Es ist das Evangelium, welches im Zentrum des Christen stehen muss. Es bestimmt dein Wesen. Es bestimmt deinen Alltag. Es bestimmt, wie du auf der Arbeit handelst, wie du mit deinem Ehepartner umgehst, mit deinen Kindern. Alles, was du tust, deinen ganzen Alltag, dein ganzes Wesen, deine Charakterzüge, soll vom Evangelium bestimmt werden. Und wenn nicht, dann wird Gott für dich ein verzehrendes Feuer sein. In Kapitel 13, Vers 7 sagt der Schreiber, gedenkt an die Führer. Er spricht über die Kirchengeschichte, er spricht über Menschen, die schon gestorben sind, die genau von dieser Wahrheit gepredigt haben, die er im ganzen Brief über Christus erklärt und darlegt. Es ist sehr nüchtern, in die Kirchengeschichte einzutauchen und zu sehen, was haben die Menschen, was haben die Glaubensmänner vor 500 Jahren geglaubt? Was hat die Kirche vor 1000 Jahren geglaubt? Und so die ganzen Kirchengeschichten zu verfolgen und zu sehen, welche Irrlehren gab es schon, mit denen Menschen sich umhergeschlagen haben, die Menschen widerlegt haben und auf Grundlage des Wortes Gottes die Wahrheit hochgehalten haben. Und nun kommt er im Vers 17 und sagt, gehorcht euren Führern und fügt euch ihnen. Und gerade im Kontext des ganzen Hebräerbriefes meint es hier oder kann es nicht ein blindes Gehorsam meinen oder ein allgemeines Gehorsam. Es geht hier um das Gehorsamkeit gegenüber des Evangeliums, welches die Prediger verkündigen. Dieser Vers wird oft für die unterschiedlichsten Anordnungen missbraucht, um die Autorität eines Pastors hervorzuheben. Aber darum geht es hier nicht. geht um das Evangelium. Dieses soll im Vordergrund stehen. Ein Führer oder ein Leiter hat auf dieses Evangelium zu verweisen. Er hat es zu lehren, zu verkündigen und in seinem eigenen Leben zu praktizieren. Und wenn er das tut, dann ist er wahrlich ein geistlicher Leiter. Dann kannst du dich ihm anvertrauen, wenn er dich im Evangelium unterweist. Warum? Weil er die Wahrheit vertritt und in diesem Fall der Sprecher Gottes ist. Gott gibt in einer gewissen Art und Weise den Predigern oder den Gemeindeleitern Autorität, um seine Gemeinde vor jeglicher Gefahr zu schützen. Es ist genauso wie bei der Regierung. Wir lesen in Römer 13, dass Gott der Regierung, einer jeglichen Regierung, wie gottlos sie auch sein mag, das Schwert gegeben hat, Autorität verliehen hat. Warum? Damit die Regierung ihre eigenen Bürger beschützt, damit sie vor Ungerechtigkeiten beschützt, vor Kriegen, vor Verbrechen. Gott gibt dem Mann als geistlichen Leiter eine gewisse Autorität, damit er seine Frau beschützt, damit er sie geistlich anleitet, damit er an vorderster Front für seine Familie einsteht und wenn es sein muss, bis in den Tod. Ebenso auch für seine Gemeinde hat Gott Prediger geschenkt, Gemeindeleiter gegeben, damit durch sie das Evangelium Gottes beschützt wird, wenn sie es in Wahrheit predigen. Damit sie dieses kostbare Evangelium gegen Angriffe verteidigen und immer wieder verkündigen. Gott will, dass seine Gemeinde seinen Sohn ehrt, ihn ins Zentrum ihres Lebens stellt. Und damit seine Gemeinde im Evangelium allein und in Jesus Christus die Sicherheit ihrer Errettung sucht. Ein Beispiel, wie man einem Gemeindeleiter gehorchen kann. Einmal besuchte ein sehr bekannter christlicher Autor eine kleine Stadt, die eine biblische Gemeinde hatte. Er wollte dort predigen. Das Problem war, dieser christliche Autor stand unter Gemeindedisziplin in seiner eigenen Gemeinde. Warum? Weil er für eine andere Frau seine eigene verlassen hat. Und er wollte sich der Disziplin nicht fügen. Und so reiste er in dieses kleine Dorf oder in diese kleine Stadt, um dort zu predigen. Und als die Ältesten der Gemeinde dort davon erfahren haben, so haben sie ihren Gemeindegliedern verboten, dorthin zu gehen, wo er predigen wird, um ihn anzuhören. Warum? Weil er mit seinem Leben das Evangelium verfälscht. Es darf immer nur um das Evangelium gehen und um die Ehre Gottes. Ganz gleich, was für ein bekannter Mensch es auch ist, aber wenn sein Bekenntnis mit seinem Leben nicht übereinstimmt, so darf man ihn darin nicht unterstützen. Oder gerade wenn man bei einer Gemeindedisziplin Menschen zurechtweisen muss. Wenn es zum Beispiel bekannt wird, dass Martina und Alex, die auch zur Gemeinde gehören, in Sünde leben. Und sie führen kein christliches Leben. Alex ist spielsüchtig und verbringt sein Leben in einer Scheinwelt. Dadurch bleiben wichtige Alltagsaufgaben auf der Strecke und Martina hat es schon satt, ihn immer wieder am Computer zu sehen. Und sie ist sehr aufbrausend. Sie schreit ihn an, sie demütigt ihn. Aber ihr Mann hat es mittlerweile gelernt, mit dieser Situation umzugehen und er ignoriert sie einfach und wartet, bis sie wieder runtergekommen ist. Er hat schon sehr lange keine Bibel mehr gelesen, geschweige denn seiner Frau geholfen, geistlich zu wachsen. Am Sonntag aber rappeln sie sich trotzdem auf. Irgendwie möchten sie im Gottesdienst dabei sein, weil sie sich schämen. Was werden wohl die anderen davon denken, wenn sie nicht zum Gottesdienst erscheinen? Und so fahren sie zum Gottesdienst, nehmen am Gedächtnismahl teil und tun so, als ob nichts wäre. Sie merken aber selbst kaum, wie sie in der Gemeinde anfangen zu fremdeln. Sie interessieren sich nicht mehr für ihre Brüder, für ihre Schwestern. Sie werden immer unfreundlicher. Und durch ihre Sünde, die sich in ihrem Alltag so angehäuft hat, wird ihr Herz immer schwärzer und sie werden immer blinder für die Wahrheit. Es kommt so weit, dass sie ein Anstoß für andere Gemeindeglieder werden. Und dadurch fällt ein schlechtes Licht auf die ganze Gemeinde. Und wenn es so weit kommt, dass jemand aus der Gemeinde oder sogar ein Gemeindeleiter dieses Ehepaar zurechtweisen muss, an sie appellieren muss, dass sie doch Buße tun und Gott dienen sollen. Und wenn es nicht klappt, so muss um des Evangeliums willen und um der Seele willen von diesem Ehepaar, die wieder gewonnen werden sollen, Gemeindedisziplin ausgeübt werden. Und vielleicht möchte man von einer Seite einem Streit aus dem Weg gehen. Lieber nichts sagen. Lieber ruhig bleiben. Es wird schon. Man möchte sich nicht so gerne in das Leben anderer einmischen. Aber es geht um das Evangelium. Es geht um die Wahrheit, es geht um Christus, der in unserem Zentrum stehen muss. Und der verunehrt wird durch ein Leben, welches in Sünde geführt wird. Und so müssen manchmal die Gemeindeleiter und auch die ganze Gemeinde Gemeindedisziplin ausüben. Am meisten aber natürlich gehört hier die Predigt dazu, gehört hier die Botschaft dazu. Der Schreiber sagt hier: Gehorcht euren Führern und fügt euch ihnen, denn sie wachen über eure Seelen. Das ist das Motiv des Leiters. Das muss das Motiv des Leiters sein. Ihm liegt es nicht daran, Recht zu behalten oder geehrt zu werden. Ihm liegt viel an der Seele des Menschen. Um die sorgt er sich. Sein Wunsch ist es, dass diese Seele, die jetzt gerade in der Sünde lebt, er weint vielleicht um sie, er betet vielleicht für sie. Er kann vielleicht nachts nicht schlafen und wälzt sich in seinem Bett, weil er nicht weiß, wie er diese Seele gewinnen kann für Christus. Und deswegen bereitet er sich vielleicht in einer Predigt vor, um diese Seele direkt anzusprechen. Darum predigt er, darum lehrt er, darum weist er zurecht und ermahnt, warnt und befiehlt. Er möchte, dass die Kinder Gottes Christus ähnlicher werden. In der Apostelgeschichte Kapitel 20 lesen wir in Vers 27 bis 32. Paulus sagt hier: Denn ich habe nichts verschwiegen, sondern habe euch den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu hüten, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied räuberische Wölfe zu euch hineinkommen werden, die die Herde nicht schonen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen in ihrer Gefolgschaft. Darum wacht und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Tag und Nacht nicht aufgehört habe, jeden Einzelnen unter euch unter Tränen zu ermahnen. Und nun, Brüder, übergebe ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das die Kraft hat, euch aufzuerbauen und ein Erbteil zu geben unter allen Geheiligten. Das ist die Schwäche eines Ältesten oder eines Gemeindeleiters oder eines Predigers. die Seele seines Bruders in Christus, um die er besorgt ist. Und das ist für dich eine große Hilfe und ein Mittel, wodurch du in Christus wachsen kannst. Dann, wenn du manchmal selbst blind bist für die Wahrheit, brauchst du eine Zurechtweisung, brauchst du eine Ermahnung, brauchst du eine Ermutigung, um mit offenen Augen im Leben Buße zu tun und Christus weiterhin nachzufolgen. Im Vers 17 schreibt er weiter, die einmal Rechenschaft ablegen werden, damit sie das mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn das wäre nicht gut für euch. Wisst ihr, was die größte Freude eines Hirten ist? Der Johannes schreibt in seinem dritten Brief: Ich habe keine größere Freude als die, zu hören, dass meine Kinder in der Wahrheit wandeln. Auf der anderen Seite können manche Gemeindeglieder ihre Leiter in Verzweiflung und zu Tränen bringen. Paulus schreibt darüber in 2. Korinther 2,4, wo er sagt: Ich habe euch nämlich aus viel Bedrängnis und Herzensnot herausgeschrieben, unter vielen Tränen, nicht damit ihr betrübt werdet, sondern damit ihr die Liebe erkennt, die ich in besonderer Weise zu euch habe. Was für einen Prediger sehr deprimierend ist, ist eine Predigt zu halten und keine guten Auswirkungen zu sehen. Der Prediger spricht zum Beispiel über die Früchte des Geistes und er weiß, dass der Tim selbstsüchtig ist und er gerne im Vordergrund steht. Er weiß auch, dass Sabine selbst streitsüchtig ist, möchte immer Recht behalten. Und so versucht er ihn, indem er über die Sanftmut und Demut Christi spricht, indem er über ein Leben im Frieden in Christus spricht, Tim und Sabine anzusprechen mit seiner Botschaft. Er erklärt, wie man sanftmütig und friedfertig im Alltag praktisch ausleben kann. Und nach der Predigt bekommt er vielleicht Lob von einigen Gemeindegliedern, dass die Botschaft sie angesprochen hat und dass sie sehr dankbar dafür waren. Aber in der kommenden Woche sieht er, dass sich bei Tim und Sabine nichts geändert hat. Es ist so, als ob sie der Botschaft nicht zugehört hätten. Im Gegenteil, er hat das Gefühl, es hat sich noch verschlechtert. Wenn das Sehen, dass die Kinder gottesfürchtig wandeln, die größte Freude für einen Hirten sein kann, wie es der Apostel Johannes beschreibt, so ist das Sehen der Kinder Gottes, wie sie weiterhin in Sünde wandeln, trotz der Botschaft, die größte Entmutigung für einen Prediger. Manchmal wird eine Predigt wie eine Unterhaltung angenommen. Niemand fühlt sich angesprochen. Man möchte nur ein gutes Gefühl haben, dass man am Sonntag in der Kirche war. Man hat seinen Sold erfüllt, man kann die neue Woche mit scheinbar einem guten Gewissen anfangen. Aber dass der Prediger gerade dich angesprochen hat, um dir zu helfen in seiner Schwachheit, in den Stunden, wo er sich vorbereitet hat und an dich gedacht hat oder auch an jemand anderes und damit gerungen hat, wie kann er dich ansprechen in seiner Botschaft. Aber du lebst weiter wie bisher. Wir sind sehr schnell dabei, die Menschen zu beurteilen, Predigten zu beurteilen, Predigten zu vergleichen. Während der Predigt zu sitzen und zu meinen, ach so, ja, er spricht wahrscheinlich gerade von ihm oder von ihr. Vielleicht passt dir die Stimmlage des Predigers nicht, vielleicht ist es dir zu emotionslos oder zu monoton? Und so versinkst du vielleicht oft in diesen äußerlichen Dingen und merkst gar nicht, dass in der Botschaft eigentlich genau du angesprochen werden solltest. Der Schreiber sagt, sie werden Rechenschaft abgeben. Wie treu hat er seinen Dienst ausgeführt? Hat er den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt oder nur von der Liebe gepredigt? Hat er nicht auch noch über den Zorn Gottes gepredigt? Dass Gott zornig ist auf die Sünde? Hat er den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt? Welche Motivation bei der Predigt hat er gehabt? Wie sehr liebt er seine Gemeinde? In 1. Timotheus 1,5 lesen wir, das Endziel des Gebotes aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. War es bei dem Gemeindeleiter oder bei dem Prediger der Fall? Wie besorgt war er? Lebte er selbst das praktische Leben gemäß dem Evangelium von Christus aus? Wo war seine Hoffnung? Und so weiter. Das ist sehr ernst. Und wenn man als Prediger ehrlich ist, so sieht man überall Mangel. Man versteht, dass man nicht der Erzengel Gabriel ist. Man versteht, dass man nicht der Apostel Paulus ist. Und nichtsdestotrotz hat Gott die Prediger in der Gemeinde aufgestellt, um seine Wahrheit zu verkündigen. Ein Pastor hat einmal geforscht und gesagt, dass die meisten Menschen, die in die Kirche gehen, sich nicht darauf vorbereiten, wie sie der Botschaft begegnen. In einer durchschnittlichen Kirche beten weniger als die Hälfte für ihre Begegnung mit der Predigt. Weniger als ein Drittel beten für den Prediger, damit er mit Weisheit und Erkenntnis von Gott gesegnet wird, damit er dem Text, dem er predigt, treu bleibt. Der Gemeindeleiter oder die Prediger sind genau solche Menschen wie alle, schwach und hilflos ohne Gott. Und so sagt der Schreiber in Vers 18, betet für uns, denn wir vertrauen darauf, dass wir ein gutes Gewissen haben, da wir in jeder Hinsicht bestrebt sind, einen ehrbaren Lebenswandel zu führen. Er ist besonders über die Zeit der Predigtvorbereitung oft Anfechtungen ausgesetzt. Oft ringt er mit dem Text, oft kommen Zweifel, oft geschieht eine Katastrophe oder ein Streit, unangenehme Situationen in der Familie oder auf der Arbeit. Zudem noch die Alltagsproblemchen und die Sorgen, die jeden Tag immer wieder auftreten und mittendrin die Botschaft. Mittendrin die Verantwortung. Am Sonntag muss ich vor die Gemeinde treten und den Text auslegen. In Epheser Kapitel 6, Vers 17 bis 19 heißt es, und nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist, indem ihr zu jeder Zeit betet, mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen, auch für mich, damit mir das Wort gegeben werde, so oft ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen. In Römer Kapitel 15, 30 bis 31 steht, ich ermahne euch aber, ihr Brüder, um unseres Herrn Jesus Christus und der Liebe des Geistes willen, dass ihr mit mir zusammen kämpft in den Gebeten für mich zu Gott, dass ich bewahrt werde vor den Ungläubigen in Judäa und dass mein Dienst in Jerusalem den Heiligen angenehm sei. Und so lesen wir an vielen Stellen, wie Paulus immer wieder darum gerungen hat, immer wieder erwähnt hat, bitte bete doch für mich, der ich das Wort verkündigen muss, damit ich es in Freimut tun kann, zur Ehre Gottes und zur Förderung eures Glaubens. Betet für deine Prediger, damit sie ein gutes Gewissen haben, sagt hier der Schreiber. Es ist immer leicht, Fehler der anderen zu sehen und des Dritten weiterzuerzählen. Aber es ist schwieriger, Fehler der anderen zu sehen und gleich direkt oder später direkt zu ihm hinzugehen und auf diese Fehler hinzuweisen, um des Evangeliums willen, damit er oder sie gewonnen werden. Und wenn der Bruder oder wenn der Gemeindeleiter sieht, dass die Sabine immer streitsüchtig ist und mit ihrer Art andere Menschen verunsichert oder sogar abweist, dann ist es gut, wenn Sabine direkt unter vier Augen mit diesem Problem konfrontiert wird. Aber weil Sabine gerade streitsüchtig ist, wird sie nicht sofort einlenken. Sie wird sofort es als persönlichen Angriff annehmen und sagen, schaut doch auf die anderen. Sie sind nicht besser. Sie machen es genauso. Oder sie wird sagen, das mache ich ja gar nicht. Das meine ich ja gar nicht so. Du tust Unrecht. Und das ruft oft ein schlechtes Gewissen hervor in dem Prediger oder in demjenigen, der diese Situation erlebt. Er fragt sich dann, habe ich zu viel gesagt? War vielleicht meine Art nicht richtig? Der Ton zu hart? Bin ich zu weit gegangen? Und so quält er sich und hat ein schlechtes Gewissen. Der Schreiber sagt hier, betet für uns, denn wir vertrauen darauf, dass wir ein gutes Gewissen haben. Da wir in jeder Hinsicht bestrebt sind, einen ehrbaren Lebenswandel zu führen. Betet für uns, denn wir vertrauen darauf, dass wir ein gutes Gewissen haben. Betet für den Wandel der Gemeindeleiter oder der Prediger. Ist sein Gewissen schlecht, sind seine Gedanken mehr mit den Dingen beschäftigt, die ihn plagen, als mit den Dingen, die Gott ehren. Genauso wie jeder andere Christ sind auch die Gemeindeleiter oder die Prediger dazu berufen, würdig des Evangeliums von Christus Jesus zu wandeln. Betet für die Dinge, die außerhalb der Kontrolle der Prediger liegen. Der Schreiber sagt hier, umso mehr, in Vers 19, umso mehr aber ermahne ich euch, dies zu tun, damit ich euch desto schneller wiedergeschenkt werde. Er sagt hier, betet für mich, weil es gibt eine Situation, ich kann nicht zu euch kommen. Wahrscheinlich war er gefangen. Wahrscheinlich hat ihn jemand daran gehindert. Also eine Schwierigkeit, die außerhalb seiner Kontrolle liegt. Und er sagt, betet dafür. Ringst du selbst danach zu erfahren, was Gott in seinem Wort lehrt? Und du während der Botschaft für dich schöpfen kannst. Wie setzt du das Gesagte um? Denkst du an dich selber, wie du es auf dein Leben umsetzen kannst? Oder vielleicht denkst du, heute habe ich irgendwie nichts mitnehmen können. Ja, wahrscheinlich war es gerade für jemand anders gedacht. Falsch. Christus, der immer wieder gepredigt hat, hat gesagt, wer Ohren hat zu hören, der höre. Und in Lukas 8, Vers 18 sagt er, so habt nun Acht, wie ihr hört. Mit Sicherheit liegt es an der Botschaft, die gepredigt wird, oder an dem Prediger, der sich auf den Text vorbereitet, aber es liegt noch viel mehr an dir, wie du hörst. Folge deinen Gemeindeleitern, wenn sie dich im Evangelium unterweisen, aber wisse, dass Gott dich rettet. Wir kommen zum zweiten Punkt. Wisse, dass Gott der Retter ist. Der Hebräerbrief ist ein herrliches Porträt von unserem Herrn Jesus Christus. Der Appell des Schreibers an die Empfänger heißt immer wieder, schau auf Jesus. Betrachte ihn. Seht ihn, heißt es immer wieder im ganzen Hebräerbrief. Wir haben sehr viele Dinge über Christus in diesem Brief angeschaut. Seine Person, seine Position, sein Werk, welches er auch für uns vollbracht hat. Und um es an einem Beispiel zu veranschaulichen, wie man den Hebräerbrief kurz erklären kann. Wenn du mit einem Zirkel einen Kreis malst, so stichst du zuerst mit der Spitze mit dem Zirkel, mit der Zirkelspitze ein, fixierst diesen Zirkel und malst um diese Spitze einen Kreis herum. Genau das versucht der Schreiber im ganzen Brief deutlich zu machen. Die Spitze, das Zentrum, ist Jesus Christus. Und der Kreis um diese Spitze herum ist das Evangelium über Jesus Christus. Der Hebräerbrief ist ein herrliches Porträt über Jesus Christus. Aber der Schreiber möchte hier noch nicht schließen. Er sagt in Vers 20, der Gott des Friedens aber, der unseren Herrn Jesus aus den Toten heraufgeführt hat, den großen Hirten der Schafe durch das Blut eines ewigen Bundes. Er rüste euch völlig aus zu jedem guten Werk, damit ihr seinen Willen tut, indem er in euch das wirkt, was von ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus. Ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Der Schreiber möchte hier zu guter Letzt verdeutlichen: Du hast jetzt dieses herrliche Porträt über Jesus Christus im Hebräerbrief sehen dürfen. Aber vergesse niemals, wer dieses Porträt gemalt hat: Gott der Vater. Hinter dem herrlichen und großen Christus steht der nicht weniger herrliche und nicht weniger große Gott der Vater. Vergesse niemals, dass Gott der Vater der Erretter ist. Es ist ganz interessant zu sehen, dass der Hebräerbrief mit Gott dem Vater anfängt und mit Gott dem Vater aufhört. Wenn wir kurz nochmal Kapitel 1, Vers 1 bis 2 lesen. Da heißt es: Nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat, durch die Propheten, hat er in den letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Ihn hat er, also Gott, eingesetzt zum Erben von allem. Durch ihn hat er auch die Welten geschaffen. Wenn wir weitergehen, in Vers 9 heißt es: Du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Darum hat dich, o Gott, dein Gott gesalbt mit Freudenöl. David, es wird hier ein Psalm Davids zitiert, und David sagt hier zu Christus: Gott, der Vater, hat dich, Gott, den Sohn, gesalbt mit Freudenöl. Mehr als deine Gefährten. In Kapitel 3, Vers 4 lesen wir: Denn jedes Haus wird von jemand gebaut. Der aber alles gebaut hat, ist Gott. In Kapitel 4, Vers 12 heißt es: Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. In Kapitel 5, Vers 10, von Gott genannt, Hohepriester nach der Weise Melchisedeks. Kapitel 6, Vers 17, darum hat Gott, als er den Erben der Verheißung in noch stärkerem Maße beweisen wollte, wie unabänderlich sein Ratschluss ist, sich mit einem Eid verbürgt. Und so weiter. Durch den ganzen Brief lesen wir von Gott, dem Vater. Obwohl der Hebräerbrief eigentlich ein Porträt über Jesus Christus sein soll, lesen wir, wie im Hintergrund Gott, der Vater, wirkt und der dieses herrliche Porträt malt. Christus wird in dem Hebräerbrief besungen, aber Gott, der Vater, leitet den Gesang von seinem Sohn. Vergesse niemals, dass die Errettung allein in Gott liegt und in dem, was Christus getan hat. Niemals wage daran zu denken, dass du gerettet bist, weil du gut bist oder weil du gute Dinge tust, weil du vielleicht gute Werke tust. Wenn das deine Sicherheit ist, so wird Gott für dich ein verzehrendes Feuer sein und du wirst verloren sein. Mit diesem Schlussappell möchte der Schreiber genau diese Wahrheit deutlich machen. Der Gott des Friedens, aber der unseren Herrn Jesus aus den Toten heraufgeführt hat, den großen Hirten der Schafe durch das Blut seines ewigen Bundes. Er, also Gott der Vater, rüste euch völlig aus zu jedem guten Werk, damit ihr seinen Willen tut, indem er in euch das wirkt, was vor ihm wohlgefällig ist. Eine vollkommene Absicherung der Errettung von Seiten Gottes des Vaters. Aufgrund des Sündenfalls verordnet Gott diesen Prozess der Errettung. Er initiiert alles. Er leitet und führt diesen Prozess der Rettung. Er bestimmt die Mittel. Er bestimmt den Preis. Er bezahlt den Preis. Er bestimmt das Ziel. Und er ist derjenige, der alles zu dem von ihm festgesetzten Ziel führt, indem er den Menschen völlig ausrüstet, ihm Gaben verleiht, ihm Kraft verleiht, in ihm das wirkt, was er will, sodass der Mensch nach dem Willen Gottes wandeln kann. Alles, was im Hebräerbrief gesagt wird und getan wird, gründet auf der Wirkung Gottes. Und deswegen bleibt uns am Ende des Hebräerbriefes, und das ist das Ziel, das endgültige Ziel, zu sagen, in Vers 21, ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. So sei es. Wir lesen, wie Jesus Christus von Gott dem Vater verherrlicht wird. Wir lesen, wie Jesus Christus am Ende seinen Vater verherrlicht. Im Johannesevangelium, Kapitel 13, Vers 31 bis 32 lesen wir, Johannes 13, 31 bis 32. Als er nun hinausgegangen war, sprach Jesus: Jetzt ist der Sohn des Menschen verherrlicht und Gott ist verherrlicht durch ihn. Wenn Gott verherrlicht ist durch ihn, so wird Gott auch ihn verherrlichen durch sich selbst und er wird ihn sogleich verherrlichen. In Johannes Kapitel 17, Vers 1 lesen wir: Dies redete Jesus und hob seine Augen zum Himmel empor und sprach: Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit auch dein Sohn dich verherrliche. Vers 4 bis 5: Ich habe dich verherrlicht auf Erden. Ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tun soll. Und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Und dann Vers 10. Und alles, was mein ist, das ist dein. Und was dein ist, das ist mein. Und ich bin in ihnen verherrlicht. Und im Philipper haben wir heute auch gelesen, Kapitel 2, Vers 9 bis 11 heißt es, dass sich jedes Knie beugen wird vor Jesus Christus, dem Herrn, und jede Zunge bekennen wird, dass er der Herr ist. Zu was? Zur Ehre Gottes, des Vaters. Es bleibt uns am Ende, nachdem wir dieses herrliche Bild über Christus gesehen haben und Gottes Wirkungen gesehen haben, nur zu sagen: Ehre Gott dir von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und das möchte der Schreiber in uns sehr tief einprägen. Er sagt in Vers 22, ich ermahne euch aber, ihr Brüder, nehmt das Wort der Ermahnung an. Das alles, was er geschrieben hat, es soll uns zur Ehre Gottes führen. Das war sein eigentliches Ziel. Das erste Ziel, in Christus alles zu sehen, in Christus alles zu haben, in Christus alles zu sein und das letztendliche Ziel, Gott die Ehre zu geben. Dazu sind wir berufen. Und so können wir sagen, das Evangelium geht von Gott aus und führt uns zu ihm zurück, sodass der Mensch Frieden mit Gott haben kann. Ihm sei die Ehre dafür dargebracht. Amen. Wir möchten eine Zeit der Stille haben, dann möchte ich abschließend Gebet.